Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 10. Januar 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst, wie immer diese Woche, ein Hinweis in eigener Sache. Wir machen wieder ein Bern einfach live, aber es heisst eben nicht mehr Bern einfach live, sondern jetzt Brüssel einfach. Es geht ums Rahmenabkommen. Ihr wollt mehr wissen. Ihr müsst mehr wissen über das Rahmenabkommen. Deswegen tun wir jetzt jeden Monat so einen Anlass machen, der einfach Brüssel einfach heisst und einfach klar ist, was nachher aus Brüssel kommt. In dem Sinn, Dominik, sag schnell die Einzelheiten.
Ja, wir garantieren euch, ihr dürft auch wieder zurückkommen in die schöne Schweiz. Ihr müsst nicht noch bei schlampigen Pommes frites in Brüssel bleiben. Nein, in Luzern am 21. Januar, die Türöffnung ist um 6 Uhr, es fängt da um 6:30 Uhr. Tun wir ein Brüssel einfach, eben ein Bern einfach, aufnehmen mit dem Franz Grütter, Nationalrat, SVP vom Kanton Luzern und vor kurzem noch Präsident von der Aussenpolitischen Kommission gewesen. Er hat den ganzen Prozess über all die Jahre als Politiker verfolgt und darum ist er ein Insider. Wir können mit ihm darüber reden, wo sind die entscheidenden Fehler auch passiert, was haben wir jetzt auf dem Tisch, was muss man wissen, was muss man noch erfahren, wenn dann endlich der Text einmal kommt und wo müssen wir als Bürgerinnen und Bürger von dem Land aufpassen?
Genau, und dann fangen wir jetzt an mit den grossen Themen. Und das grosse Thema, das uns vielleicht jetzt, sagen wir, bis im Juni wird beschäftigen, ist, wie geht es weiter mit unserem Bundesrat? Wir haben den ersten Rücktritt gehabt mit dem Gerhard Pfister, der noch nicht Bundesrat ist, aber wo man vermuten kann, dass er vielleicht auch ein bisschen an das gedacht hat, dass er eventuell noch könnte Bundesrat werden. Man weiss seit längerem, und vor allem wir zwei wissen das, dass Viola Amherd sich mit dem Rücktritt Gedanken macht. Und jetzt hast du ein Bundeshausbriefing gemacht, wo du noch eine ganz neue, interessante Theorie bringst. Dominik, um was geht's?
Ja, es ist wirklich ein bisschen etwas ins Rutschen geraten, oder? Ich meine, die NZZ hat am Montag geschrieben, ja, wie wäre es denn, wenn neben der Frau Amherd auch noch der Herr Cassis würde zurücktreten? Man hat das so ein bisschen sibyllinisch geschrieben, hat aber nicht geschrieben, dass es in der FDP Leute gibt, die sagen, das wäre ja gut, weil die CVP, die Mitte, ja kaum dann an einem Tag, irgendwo zum Beispiel in der Sommersession oder in der Herbstsession, an einem Tag gerade zwei Sitze machen. Aber wenn du dir das praktisch überlegst, und ich habe jetzt wirklich eine Woche lang viel telefoniert, bin ganz viel Kaffee trinken, wenn du das praktisch überlegst, stell dir mal vor, die treten beide zurück. Und dann würde der Gerhard Pfister irgendein Mikrofon sagen, ja, also wir sind in der Bundesversammlung 6 Sitze grösser als die FDP und darum finden wir jetzt, wo der jemand zurücktritt, er hat ja immer gesagt, amtierende Bundesrat greife ich nicht an, aber eben jetzt finden wir hätten den Anspruch. Und würde denn, das ist die entscheidende Frage, würde ein Cedric Wermuth, Co-Präsident von der SP, Matthäa Meier oder auch jemand von den Grünen, Frau Mazzone oder Talin Trede, Fraktionschefin, würden die dann sagen, nein, die Mitte hat keinen Anspruch? Nein, natürlich nicht. Sie würden das probieren. Und sie hätten auch eine knappe, wenn man es zusammenzählt, kommen sie auf 122 Stimmen, die Mitte, die SP und die Grünen. Sie brauchen noch zwei Grünliberale, vielleicht den Jauslin, der gerade übertreten ist, von der FDP. Und dann langen sie für einen zweiten Bundesratssitz. Und das Tolle ist, der zweite Bundesratssitz, das könnte dann der Gerhard Pfister sein, weil der erste geht ziemlich sicher an Martin Gandinas. Der Gerhard Pfister hat auch ein persönliches Interesse an einem zweiten Mitte-Sitz, weil das vielleicht er ist. Und dann, was bei Bundesratswahlen ja immer noch wichtig ist, letzter Punkt, es geht ja immer um die regionale Verteilung. Aber wir haben ja zwei Welsche, die Elisabeth Baumschneider und der Guy Parmelin. Und der Martin Gandinas, der ging ja so als Halblatiner durch, ähnlich wie der Tessiner Ignazio Cassis. Also, Markus, der Weg ist frei für den Gerhard Pfister.
Ja. Mich überzeugt natürlich vor allem der erste Gedanke, der völlig richtig ist, oder? Politischen Anstand gibt es auf der Seite der Linken tot sicher nicht, wenn sie Macht könnt ergreifen. Also kein Mensch, und ich meine mit politischem Anstand ist ein das, dass man sagt, ja, eigentlich ist klar, vom Wähleranteil ist die FDP noch grösser. Zweitens sind wir jetzt schon in der Mitte von der Legislatur. Eigentlich, unsere politische Kultur sagt, wir tun die Bundesratszusammensetzung eigentlich erst immer verändern, wenn sich gewisse Wähleranteile wiederholt gezeigt haben. Wir tun nicht bei der ersten Schwankung schon anpassen. Das gehört sich nicht, aber es ist auch richtig, es ist auch intelligent, weil in unserem System teilweise so kleine Bewegungen da sind. Und man hat also wirklich, eine SVP hat, glaube ich, etwa 3 Wahlen müssen gewinnen, bis überhaupt in Frage gekommen ist, dass sie einen zweiten Sitz bekommen. Und wenn man jetzt also würde, nur wegen, erstens in einer Situation, wo eigentlich die FDP immer noch stärker ist als der Wähleranteil betrifft, wo man nicht weiss, ob Mitte ihren Erfolg von der Fusion mit der BDP kann weiter noch einmal bestätigen, würden wir heute als bürgerlichen Tod sicher so etwas nicht machen. Man würde es nicht machen. Die FDP würde es nicht machen, die SVP würde es nicht machen und die meisten vernünftigen Leute von der Mitte würden es eigentlich auch nicht machen. Aber die Linken machen es todsicher. Und bei der Mitte, wenn es um einen eigenen zweiten Sitz geht, würde ich sagen, ist auch völlig klar, dann machen sie es auch. Also von dem her hast du völlig recht und das heisst eigentlich nur eins, Ignazio Cassis, so leid man tut, sie müssen ausharren. Ignazio Cassis, der muss unbedingt die Legislatur fertig führen, obwohl ich ja in vielen Sachen durchaus einverstanden bin mit dem, aber im Rahmen noch kommen, ein bisschen ein grösseres Problem haben. Aber er muss ausharren. Er muss. Er darf jetzt nicht gehen. Und man muss auch völlig, völlig klar sagen, sie haben jetzt das Rahmenabkommen angeteigert. Sie haben eigentlich die Verhandlungen wieder aufgenommen. Es ist eigentlich völlig klar, dass die Ignazio Cassis so lange wie möglich muss das Projekt begleiten, so leid es mir tut. Und von dem her ist also völlig klar, es darf keine Zweiervakanz geben und alle Leute, die im Freisinn eben genau, was du gesagt hast, sich überlegt haben, ja, wenn zwei Sitze frei sind, so unverschämt werden doch die nicht sein. Moll! Moll! Sie sind so unverschämt! Sie sind genauso unverschämt. Vor allem die Linken sind ganz, ganz unverschämt. Und bei der Mitte ist völlig klar, wenn ein zweiter Sitz winkt, dann können sie nicht widerstehen.
Weißt du, vielleicht noch ein Zitat, oder? Der SP-Co-Präsident Cedric Vermuth hat im Tagesanzeiger schon vor einer Weile gesagt, oder? Dass die Vierer-Mehrheit im Bundesrat, wo ja, das ist ja eine flexible Mehrheit, wir machen uns immer so ein bisschen Gedanken, dass da genau die vier dann alles durchdrücken, das stimmt ja nicht, das wissen wir eigentlich. Aber natürlich, es ist eine starke Macht, die vier FDP-SVP-Bundesräte. Und die sind, Zitat, das Kernproblem unter der Bundeshauskuppel. Auf der Website von der SP findest du, das sei eine Blockade für die soziale Schweiz. Die leidet seit 2016, seit dem Amtsantritt von Guy Parmelin, leidet linksgrün unter diesen 2 SVP und 2 FDP-Bundesräten. Und sie werden die erste Chance nutzen, um das zu ändern. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Es ist jetzt halt einfach so, dass du weißt, dass das Wesen von Keimplan ist, dass sie nur dann eintreffen, wenn sie keim bleiben. Und darum glaube ich, dass jetzt, weil ich es veröffentlicht habe, möglicherweise eben nicht so kommt.
Genau, und wir tun jetzt auch jeden Tag das erwähnen, damit jeder daran denkt, dass das nie mehr, nie mehr vergessen geht. Ich wollte noch etwas anderes sagen, wegen dem Vorwurf von Cedric Vermuth. Ich meine, der Vorwurf ist ja eigentlich auch nur möglich, weil die Mitte nicht als bürgerliche Partei agiert heute im Bundesrat. Viola Amherd ist eine dritte Sozialdemokratin. Mhm. Normal, und das wäre auch der Wunsch von der Bevölkerung, wäre es 5-2. 5 Bürgerliche und 2 Linke. Und die 5 Bürgerlichen würden dann schon dafür sorgen, dass es nicht immer eine 5-2 Mehrheit gibt. Es wäre eine wechselnde Mehrheit. Die Vierermehrheit ist ja jetzt nur so scheinbar stabil, weil Viola Amherd eine Linke ist. Und es ist typisch für die Linken, dass sie immer total gut davon profitieren, von den Pseudobürgerlichen. Die tun sie immer als sehr bürgerlich anmalen, damit alle Bürgerlichen reingehen. Aber die Pseudobürgerlichen sind die nützlichen Idioten von der SP. Aber sie sind natürlich nicht einmal nützliche Idioten, sondern sie sind Überzeugungstäter. Also Viola Amherd ist wirklich überzeugt von dem, was sie will. Sie ist in der falschen Partei. Und wie gesagt, wenn man natürlich einen anderen Mittevertreter hätte, sagen wir jetzt mal den Gerhard Pfister, dann wäre es ganz anders. Dann hätte man 5-2 klar bürgerlich und dann wäre es logisch, dass der Pfister ab und zu vielleicht einmal ja mit den Linken würde stimmen, so wie vielleicht auch ein Gassis einmal mit den Linken stimmt, wie zum Beispiel beim Rahmenabkommen. Es gäbe dann wechselnde Mehrheit und es würde dann gar nicht stimmen, was der Vermuth da beklagt, dass Viererbande. Nein, eigentlich müssten wir eine Fünferbande haben. So ist der Wille vom Volk. Der Wille vom Volk ist nicht 4 Sozialdemokraten, sondern 2 Sozialdemokraten. Und was man heute natürlich auch noch beobachtet, und das ist der Grund, warum der Vermuth so total verzweifelt ist, die 2 Leute sind so unfähig und solche Non-Valeurs, dass natürlich die SP noch nie so schwach war jetzt, wie jetzt in der Regierung.
Noch ein Satz, das Briefing, Details findet ihr morgen Samstag auf nebelspalter.ch und wer will, den Werbespruch muss ich machen, jeden Freitag um 2:30 das Briefing bekommen kann, unten dran das Briefing kostenlos abonnieren.
Genau, das müsst ihr abonnieren, wenn ihr wissen wollt, was läuft in Bern. Was vor allem, das ist nämlich auch eine ganz wichtige Innovation von Dominik Feusi, ist das einzige mediale Produkt, das vorausschaut, wo euch sagt, was nächste Woche passiert. Wir machen noch ab und zu Prognosen, die dann aber nicht unbedingt stimmen. Beim Bundeshausbriefing stimmt immer alles. Es kommt genau so, wie es in der Woche vorher beschrieben worden ist. Zweitens, was wir auch wissen, das Rahmenabkommen ist eine Katastrophe. Und da müssen wir alles machen, damit wir wirklich darüber abstimmen können. Und darüber abstimmen heisst eben, dass nicht nur das Volk seine Meinung darf sagen, sondern eben auch Kantone. Wir sind ein föderalistischer Staat seit 1291 und von dem her ist, was die Kompass-Initiativen anstrebt, dass auf jeden Fall klar wird, dass man das Ständemehr auch muss haben, wenn man das Rahmenabkommen will, durchdrucken, durchpeitschen, durchstieren und so weiter, dann tönt die Initiative jetzt unterschreiben. Hört gut zu.
Muss die Schweiz bald automatisch EU-Recht übernehmen? Die Kompass-Initiative will genau das verhindern. Bei völkerrechtlichen Verträgen mit dynamischer Rechtsübernahme sollen Volk und Stände mitreden können. Für die Schweiz steht viel auf dem Spiel. Es geht um unsere direkte Demokratie. Unterschreibt darum jetzt die Kompass-Initiative. Mehr Informationen gibt es unter www.kompasseuropa.ch.
Kompass-Initiative ist super! Und das Rahmenabkommen ist eine Katastrophe. Das ist die wichtige Botschaft. Gut, gehen wir zu einem anderen wichtigen Thema. Ja, der Beat Jans. Beat Jans hat sich gestern an der Dreikönigstagung, das ist ein traditioneller Anlass von der Schweizer Medien, in Zürich hat er sich Fenelo, wie er so die Medien beurteilt. Und ich muss sagen, es ist eigentlich interessant, dass ein Vertreter von der Landesregierung so klar einzelne Medien angreift. Das hat er jetzt gemacht. Dominik, um was geht's?
Ja, er hat in einer Ansprache vor den versammelten Verleger hat er eigentlich so ein bisschen gesagt, alle die neuen Medien, wo ja den Verleger auch durchaus Kopfzerbrechen bescheren, das sei nicht so gut für den Staat und insbesondere Elon Musk, sein X, also das frühere Twitter, sei, Zitat, eine ziemliche Müllhalde. Er hat gleichzeitig den Verleger versprochen, er will das sogenannte Leistungsschutzrecht einführen. Das wäre sozusagen eine neue Geldquelle. Google würde dann verpflichtet, Urheberrechtsgebühren für die Links und die sogenannten Snippets, also die Vorschauen auf die Links zu zahlen. Das hat man an anderen Orten auch schon eingeführt und es ist ein bisschen komisch, weil ja die Verleger gleichzeitig froh sind, wenn Google ihnen Traffic bringt. Aber ja nun. Und er hat auch noch gesagt, dritter Punkt, man werde in der Schweiz KI-Regelungen einführen. Das, mehr Detail hat man nicht gehört, aber das ist fast schon eine Drohung für alle Innovationen, die mit KI in die Schweiz könnte kommen.
Genau, und das ist jemand, der das Justizdepartement führt und seine Migrationspolitik so nicht im Griff hat, finde ich eigentlich, komm, jetzt lass doch die KI sein. Bitte, tun die nicht auch noch anlangen und dann wird es dort nochmal ein Desaster geben. Das Erste. Aber das Zweite ist auch, wo man eine Sache sieht, was für ein Euro-Präsident oder Euro-Bundesrat der ist. Er plappert einfach nach, was alle Europolitiker erzählen. Jetzt haben ja alle die linken Establishment-Politiker haben ja jetzt plötzlich gemerkt, Elon Musk ist wirklich das Problem, oder? Zurzeit nimmt er gerade Großbritannien auseinander. Die Regierung ist schwer angeschlagen, weil der Musk ein riesiges Thema aufgegriffen hat, das vor 10 Jahren passiert ist, aber eigentlich nie gut angeschaut worden ist und nie richtig gelöst worden ist, nämlich so ein Massenvergewaltigungsring von pakistanischen Männern. Und das Lustige ist ja, es ist ja nicht der Musk, der das erreicht hat, dass die Regierung jetzt unter Druck ist, sondern das Ereignis. Und jetzt muss man sich mal über das überlegen, was es eigentlich heisst. Also man tut jetzt den Musk dafür verantwortlich machen, dass der auf einen der grössten Skandale von Großbritannien wieder mal hingewiesen hat und gezeigt hat, wie dort Politik versagt hat und nichts gemacht hat, bis heute nichts richtig gemacht hat. Und dann tut man den Musk kritisieren. Und es ist wirklich herzig, wie der Beat Jans da aus der Provinz in Basel-Stadt jetzt auch noch sich muss denen anhängen und sagen, ja, der Musk ist so gefährlich und so weiter. Da muss man sagen, nicht mehr wundern, was passiert, wenn der Elon Musk dann wirklich mal direkt für den Beat Jans für unsere Migrationspolitik verantwortlich machen. Es wäre noch gut, der arme Mann würde zusammenbrechen, der würde das nicht aushalten. Aber was ich eigentlich am Anfang habe, würde sagen, ich finde es eigentlich einen schlechten Stil von jemandem, der in der Regierung ist in der Schweiz, dass man anfängt über die Medien und dann noch so spezifisch jammern oder die angreifen. Das finde ich so. Irgendwo finde ich das peinlich, weil irgendwo ist halt gleich klar, Pressefreiheit ist eine ganz wichtige Sache. Und selbst wenn es viele Journalisten gibt und Medien gibt, wir sagen es ja auch immer wieder, wo Schrott schreiben, Unsinn schreiben, würde ich eigentlich erwarten, dass ein Bundesrat sich da vornehm zurückhält.
Das denke ich auch. Das ist wirklich ein guter Punkt. Aber wir sehen ja, dass das eben die Pseudo-Elite in Europa nicht kann. Das sehen wir auch schon vor dem Gespräch von Elon Musk mit Alice Weidel gestern Abend, wo ich relativ langweilig gefunden habe. Die beiden haben so ein bisschen gekichert und ein bisschen geschwätzt und dann noch so ein bisschen darüber geredet, ob der Hitler ein Sozialist ist oder nicht. Eine durchaus machbare, aber eine sehr theoretische Debatte. Wie die durchdreht, 150 EU-Beamte haben das Gespräch verfolgt, hat Politico gemeldet, weil man wollte aufpassen, dass da nicht irgendetwas gegen eben EU-Recht verstoßen werde. Das ist komplett absurd, wie man auf das reagiert, wenn zwei Leute miteinander schwätzen. Das ist einfach komisch.
Gut, aber es zeigt eben, meiner Meinung nach, die Sensation, die der Elon Musk ist. Oder? Das ist, ich kann es nicht genug mal wiederholen. Ich meine, zuerst hat er jetzt mal in der Wirtschaft so vielen anderen Unternehmern den Meister gezeigt. Und meine, er ist nicht zufälligweise der reichste Mann von der Welt geworden. Aus dem Nichts raus. Das ist nicht einer, der da viel geerbt hätte, im Gegenteil. Er ist auch noch ein Migrant. Oder? Er ist ein Migrant aus Südafrika, hat sich durchgesetzt in Amerika. Ich möchte mal wissen, wie viele Leute aus Europa sonst das schaffen. Also Südafrika ist noch nicht Teil von Europa, leider. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, aber ich finde das Phänomen ist schon unglaublich, oder? Dass der Elon Musk eigentlich im Alleingang jetzt eben die britische Regierung kann völlig ins Ruder bringen. Er wird es in Deutschland, hat das jetzt auch fast schon geschafft. Ich meine, die sind ja am Durchdrüllen, nur weil der Herr Musk gesagt hat, die AfD ist Rettung von Deutschland. Dann müssen wir doch in Deutschland sagen, ja, so what? Ja, das ist ein amerikanischer Unternehmer. Was hat das mit unserem Land zu tun? Aber nein, sie drehen durch. Und warum drehen sie durch? Weil sie natürlich wissen, der hat recht. Das ist ja der Punkt. Der hat recht. Oder das Problem ist, und das ist ja beim Beat Jans auch, der weiss ja ganz genau, dass die Müllhalde eigentlich voll ist mit Sachen, mit Vorwürfen, mit Kritik, aber auch mit Fakten, die ihn stören, die eben zeigen, dass seine Politik erfolglos ist, dass er nichts kann, dass seine Rezepte nicht funktionieren. Aber das darf man natürlich nicht wissen. Und deshalb regen sie sich nachher auf über die Botschafter. Eine gute Botschaft, die ihr wollt, wirklich jetzt euch ins Herz nehmen. Und da könnt ihr jetzt wirklich mal glauben, das ist nicht Fake News. Und das hat sehr viel zu tun mit eurer Gesundheit. Weil es gibt nichts Wichtigeres, und da meine ich ernst, als gut schlafen. Und weil ja teilweise die Zeiten so strub sind, dass man nicht mehr gut schlafen kann, hört ihr jetzt am besten sehr gut zu.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, leider, muss man fast sagen, hat die Schweizerische Nationalbank gestern können bekannt geben, dass sie einen unglaublichen Gewinn gemacht hat, was ja nicht sehr viel mit der eigenen Leistung zu tun hat. Aber vor allem ist natürlich die Folge verheerend, weil jetzt wieder ein richtiger Geldregen über ein warmes Geld tragen, über alle unsere Politiker. Aber Kate, Dominik, um was geht's?
Die Nationalbank macht einen Rekordgewinn und schüttet insgesamt 3 Milliarden Franken aus, 1 Milliarde an die Bundeskassen, an Karin Keller-Sutter und 2 Milliarden an die Kantone. Das wird dort wahrscheinlich knallend Champagner korken, weil auch nachher, nach dieser Ausschüttung, noch 13 Milliarden Franken in der sogenannten Ausschüttungsreserve drin sind. Das wird wieder dazu führen, dass die Kantone das einbudgetieren, die Einnahmen, oder? Also fest damit rechnet und das nicht als Bonus auffassen, wo man dann zum Beispiel könnte die Steuern senken oder man könnte es zurückverteilen, sondern sie rechnet sie. Und wichtig für Zuhörerinnen und Zuhörer von Bern einfach ist, wie entsteht der Gewinn? Das ist schon noch verrückt, oder? Es sind reine buchhalterische Gewinn auf dem Wert von der Fremdwährungen, wo die Nationalbank hat. Ihre Bilanz ist ja fast 900 Milliarden schwer. Das hat man sich vor 15 Jahren noch nicht können ausdenken. Und das meiste ist in Fremdwährungen angelegt, also in Dollar, in Euro und vielleicht noch in etwas anderem, was vielleicht noch ein bisschen stabiler ist. Und dann, wenn der Franken schwächer wird im Vergleich zu diesen Währungen, resultiert ein Aufwertungsgewinn beim Wert in Franken gerechnet, beim Wert von diesen Fremdwährungen. Und was bedeutet der schwache Franken? Das bedeutet, dass dein, mein, euer aller Lohnfranken weniger wert ist im Vergleich zu diesen Fremdwährungen. Das heisst, der Gewinn von der Nationalbank und die Ausschüttung an Bund und Kanton ist nur die andere Kehrseite von einer Schwächung von unserem Einkommen. Also eigentlich sind wir besteuert worden mit dem Geld, wenn man es genau anschaut.
Genau, und das heisst eben umso mehr, dass das Geld an uns muss zurückströmen und nicht an den Staat, wo dann nachher im Prinzip das weiter kann, wieder so einsetzen, dass er sein Lotterleben, nämlich das Leben über das finanzielle Verhältnis, sich weiter kann leisten. Das ist eine Zumutung, da müssen wir viel mehr Druck machen. Ich finde, es ist auch eine Tragödie, weil wir sind jetzt ja eigentlich gerade in einer guten Situation gewesen, dass die Leute langsam merken, der Staat gibt viel Geld aus, der lebt über seine Verhältnisse und das wird jetzt natürlich wieder, ja, wird abgeschwächt, das Gefühl, das ist klar, weil man das Gefühl hat, wir schwimmen ja im Geld. Dabei schwimmen wir gar nicht im Geld, wir schwimmen in unserem eigenen Geld, wo sie uns einfach wegnehmen. Wir dürfen schnell ein bisschen drin schwimmen und dann lassen wir das Wasser einfach ablaufen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema und das ist jetzt interessant. Vox-Analyse von der Abstimmungen der letzten, und da ist natürlich vor allem die Autobahn das grosse Thema gewesen, eines von den Desaster von den Bürgerlichen in den letzten paar Jahren. Regt mich heute noch auf, macht mich heute noch fertig. Aber jetzt wollen wir genau wissen, was ist eigentlich passiert und vor allem, wie bei den Bürgerlichen, was haben die Bürgerlichen gestimmt und warum haben sie so gestimmt?
Also einerseits sieht man in dieser Vox-Analyse einen riesigen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein bei den Autobahnen, am extremsten bei allen vier Abstimmungen übrigens. Aber bei den Autobahnen ist der Ja-Anteil bei den Frauen 38%, der Ja-Anteil bei den Männern 57%. Wir haben das da schon thematisiert. Das hat wahrscheinlich halt auch damit zu tun, dass die Männer, weil sie arbeiten und weil sie einen bestimmten Beruf arbeiten, viel mehr aufs Auto angewiesen sind als die Frauen. Wenn man dann so ein bisschen in die Parteien geht, das ist auch noch interessant. Der Ja-Anteil bei der SVP ist 73%. Finde ich nicht wahnsinnig viel. Bei der FDP 84%. Bei der Mitte skandalös tiefe 57%. Und das ist auf der bürgerlichen Seite. Und dann ist klar, bei den Grünliberalen 30%, bei der SP 20%, bei den Grünen 9%. So langt es halt am Schluss nicht.
Genau, und das zeigt ja eigentlich da, wo wir schon mal gesagt haben, man hätte viel mehr müssen eine Kampagne machen für die Männer. Weil bei den Frauen ist also schon Hopfen und Malz verloren in dieser Frage. Das ist sehr, sehr schwer gewesen, da die Frauen zu gewinnen. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch noch interessant finde, ist, man hat ja immer darüber geredet, ja, die SVP, die ist jetzt so schaurig unzufrieden wegen der Zuwanderung und so weiter. Und da muss ich jetzt dir aber sagen, ich meine, Zuwanderung ist jetzt also bei den SVP-Anhängern zu 99,9% der Missstand Nummer 1. Das würde eigentlich heissen, dass viel mehr Leute hätten müssen Nein stimmen, wenn die Zuwanderung jetzt wirklich die SVP-Leute so stark irritiert hätte und sie deswegen die Autobahnen abgelehnt haben. Ich muss sagen, ich finde jetzt 73%. Klar, für so ein bürgerliches Anliegen ist es wenig, aber gleichzeitig zeigt es gleich wieder, dass ich glaube, der Effekt von der Zuwanderung, wo man schaurig darüber geredet hat, so stark kann der auch wieder nicht gewesen sein. Oder was meinst du?
Ja, also das GFS-Forschungsinstitut sagt, Migration und verwandte Themen seien nicht ausschlaggebend gewesen, weil es nur zweimal genannt worden sind. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das, weißt, dass das ein bisschen ein Problem ist in den Befragungsmethoden, oder? Weil man hat ja das aus dem Bauch raus, hat man das ja gemacht. Und wenn dann du eine offene Fragestellung machst und es sieht so aus, als hätte man das so befragt, es geht nicht so klar aus dem Bericht raus, ja, dann schreibst du nicht an, ich habe Nein gestimmt wegen der Zuwanderung, oder? Sondern das muss schon, das müsstest du eigentlich anders befragen, um die Sache auf den Grund gehen. Ich habe den Eindruck, man hätte das nicht so genau wissen und darum ist es so rausgekommen.
Gut, eine andere Erkenntnis, du hast schon vorher darüber geredet, ist ein bisschen, wer hat so welche Akteure viel Vertrauen und wenig Vertrauen. Dort haben wir auch noch interessante Anhaltspunkte, die zeigen, wie vielleicht die Leute eben sich verhalten haben.
Ja, es ist interessant. Der Wert von den Ja-Stimmenden bei denen, die ein höchstes oder ein sehr höchstes Vertrauen im Bundesrat haben, ist relativ tief. Nur die Hälfte von denen, die hoch das Vertrauen im Bundesrat haben, haben Ja gestimmt. Und bei den sehr hoch, bei den Personen, die sehr hohes Vertrauen haben, nur 62%. Und das ist, ja, man kann dann darüber diskutieren, das haben wir auch vorher, du und ich, ist das, hat es einfach keine Rolle gespielt? Oder ist es einfach ein Bundesrat, insbesondere ein Bundesrat Albert Rösti, nicht gelungen, sozusagen aus dem Vertrauen Kapital zu schlagen? Das ist aber ein bisschen eine Diskussion um das Kaisers Bart vielleicht.
Genau, was auf jeden Fall klar ist, und das ist natürlich erschreckend, dass die NGOs, natürlich geht es da vor allem um die linken Wähler, das ist klar, die haben ein unglaublich gutes Image bei den Bürgern. Was sind dort die Erkenntnisse?
Ja, das ist noch verrückt, oder? Also wer sehr hohes Vertrauen in die Umweltverbände hat, der hat dann auch wirklich brav zu 83% auch Nein in die Urne gelegt, oder? Das heisst, die haben aus ihrem Vertrauenskapital können Abstimmungs- oder Stimmkapital machen. Und das hat der Bundesrat, dort hat das nicht, irgendwie nicht so funktioniert. Das, ähnlich sieht das aus, dann auf der anderen Seite, beim Touring Club der Schweiz. Also wer sehr hohes Vertrauen in den Touring Club hat, der hat nur zu 62% Ja gesagt. Also das zeigt, dass die eigentlich bürgerliche NGO im Thema Verkehrspolitik letztlich ihre Leute nicht hat können, dazu bewegen, da ein Ja zu dem zu sagen, wo ihnen ja eigentlich müsste wichtig sein, wenn du im TCS bist.
Aber eben, es zeigt eigentlich tragischerweise, und das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, dass eben die bürgerlichen Verbände, oder die bürgerlichen Parteien oder vielleicht auch die bürgerlichen Bundesräte zwar, das ist eben so interessant, eigentlich noch recht höchstes Vertrauen geniessen, oder? Die Leute haben nicht das Gefühl, der TCS ist ein schlechter Verband. Mhm. Aber sie schauen nicht schauen oder hören, was der TCS bei so wichtigen Abstimmungen sagt. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht hat der TCS zu wenig gesagt, vielleicht hat man ihn nicht gesehen, vielleicht hat man ihn nicht gehört. Das ist die erste Möglichkeit. Oder zweitens, der TCS hat seine Mitglieder nicht gut erzogen, gut erziehen. Tut man zum Beispiel die NGOs machen das offensichtlich gut. Die tun mit Newsletter wahrscheinlich ihre Leute die ganze Zeit daran erinnern, was sind die Ziele von unserer Organisation, warum ist es wichtig, dass ihr uns helft, dass ihr euch engagiert. Das könnten die bürgerlichen Verbände auch. Ich glaube, das grosse Vertrauenskapital, das sie offensichtlich haben, die Leute, ihre Mitglieder glauben denen ja, das ist nicht der Punkt. Aber sie haben offensichtlich zu wenig gehört von diesen Verbänden oder nicht auf sie gelost, aus irgendwelchen Gründen.
Man sieht das auch an einer letzten Zahl. Also 89% von denen, die Nein gesagt haben, haben als entscheidendes Argument angegeben, mehr Strassen führt zu mehr Verkehr. Wir wissen, dass das nicht stimmt, aber eben die linksgrünen NGOs und SP und Grüne wiederholen das seit wahrscheinlich 700 Jahren oder insbesondere in den letzten 20 Jahren seit der Avanti-Initiative mantramässig. Und vom TCS könnte ich nicht einmal sagen, was genau das Mantra ist.
Genau, und sie müssen eben wirklich die Narrative, wir haben schon ein paar Mal gesagt, die Linke haben ein paar Narrative, die sie jetzt seit 30 Jahren einfach, was heisst 30 Jahre, teilweise schon 100 Jahre lang, ja, nein, 150 Jahre seit dem Karl Marx einfach wiederholen. Und spielt keine Rolle, Fakten interessiert ja nicht, sondern sie wiederholen die Narrative. Und man muss erstens die Narrative direkt und grundsätzlich infrage stellen, man muss die bekämpfen, das ist das eine. Und man muss eben auf der bürgerlichen Seite die wichtigen Narrative, die es gibt aus bürgerlicher Sicht, auch wiederholen, bis man es nicht mehr kann hören. Das ist der Punkt. Und deshalb sagen wir heute zwei Sachen, die ihr euch merken müsst. Atom, Atom, Atom. Das müsst ihr jeden Tag, bevor ihr aufsteht, euch selber sagen. Und so fängt der Tag gut an. Und das zweite Thema ist pseudobürgerlich, pseudobürgerlich, pseudobürgerlich. Das sind die Leute, die Eidgenossenschaft in Gefahr bringen, weil sie meistens nicht das machen, wofür sie gewählt worden sind. In dem Sinn war das Bern einfach an dem 10. Januar 2025. Und ich freue mich, Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren, das würde uns sehr freuen, würde uns auch unterstützen. Das ist der Grund, warum die Bürgerlichen vielleicht zu wenig Durchschlagkraft haben, weil ihr uns nicht abonniert. Macht das. Und zweitens, ganz wichtig, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr bürgerlich seid und nicht pseudobürgerlich. In dem Sinn, macht's gut, schönes Wochenende, nächsten Montag, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch